Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Groß und klein kennt die Geschichten von Max und Moritz, den Bösewichten. Doch erst wer die sieht, weiß Bescheid, wie verdorben sie in Wirklichkeit.
Ich hab gedacht, ich hätte die Schule ausgenommen.
Geht Lehrer Lempel schnell nach Haus. Kaum ist Lehrer Lempel eingenickt, schleichen Max und Moritz sehr geschickt zu Herrn Lempels Bett und ziehen in das Leinen von den Knien. Die bösen Buben voller Schalk setzen an den Blasebalg und pumpen hin und pumpen her, der Penis wächst und schwillet sehr. Hoch erfreut ist da die Maid. Schon wieder jucket ihr die Scheid. Mit flinken Händen, zwei, drei, steckt sie ihn rein, tief bis zum Ei. Des Lehrers Weib reitet voll geiler Lust auf hartem Pfahl, es bebt die Brust, es blüht die Möse ihr.
Ach,
und je viel zu groß ist der Überdruck im Lämpelschuss. Mit lautem Knall platzt auseinander, vorher noch so prächtig stand. Hochgeschleudert wird das Weib und knallt ins Stroh mit heißem Leib. Und Max und Moritz links sogleich stürzen sich auf Lüsterns Fleisch. Und spielen mit der Lehrersfrau Hippenfick und Jungfernklau.
Oh Gott.
Ja, das war's noch. Das war noch der gute Lehrer Lempel. Habe ich ganz vergessen, dass ich dir den noch schuldig war. Dann hatte ich den vorbereitet. Ich dachte, ich hätte Don Quixote geschnitten. Aber dann kommt das beim nächsten Mal oder so.
Du bist beim Vorbereiten dieser Ausschnitte ja immer so wahnsinnig beschäftigt, dass du gar nicht mehr hinterherkommst, worum es dir inhaltlich geht.
Ja, man muss hier sagen, also dieser Dialog, den ich auf, oder diese Geschichte, die ich auf knapp eine Minute geschnitten habe, geht eigentlich, glaube ich, drei. Ich habe ganz viel Gestöhne und Gewarte in der Mitte rausgeschnitten.
Oh, schade, das sind doch die Highlights rein.
Ja, ja, ja.
Ich wüsste gerne mal, ob es auch Zuhörer von uns gibt, die während dieser Einspieler geil werden, weil sie dann sagen, Schatzi, leg dich schon mal hin, ich habe gerade Alliteration gehört und jetzt muss der Vati dir mal richtig mit dem Striezel geben.
Ich sag mal so, ein nicht vernachlässigbarer Teil ist so frevelhaft und skippt das.
Was?
Ja, es gibt Leute, die das skippen. Kann man in den Spotify-Statistiken sehen.
Das kann doch nicht sein. Höchstens Leute, die mit ihren Kindern im Auto sitzen, natürlich, um diese nicht zu verderben.
Natürlich. Sonst, weil danach ist ja alles jugendfrei. Ficken, ne?
Ich weiß noch, wie schüchtern wir am Anfang dieses Podcasts waren, weil wir nicht genau wussten, was wir alles sagen dürfen. Und irgendwann wurde uns klar, wir dürfen absolut alles sagen.
Genau, die können uns alle mal.
Es gibt kein Regulativ, gar keins. Wobei ich sagen muss, dass auch bei Bratwurst und Baklava wir da ziemlich frei sind. Also eins live. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, wann wir die letzte Diskussion mit denen hatten in Richtung, das können wir nicht senden. Also das liegt auch an unserer Freundin Sandra Sprünken. Ja, wirklich. Also Sprünki kämpft für jedes Wort, das wir da sagen.
Ja, das glaube ich.
Bisher erfolgreich.
Das glaube ich sofort. Aber es gibt da ja gewisse Regeln. Ne? Ich kann hier in diesem Podcast zum Beispiel sagen, ich bin Riesenfan von der PlayStation 4. Also die Xbox finde ich scheiße, aber die PlayStation 4, die ist top. Mach das
ja,
mal.
Ja, das ist wiederum etwas schwierig. Dann muss man zumindest noch dazu erwähnen, dass es natürlich auch viele tolle andere Konsolen wie die Nintendo Switch, ist völlig absurd, aber das stimmt, da hast du recht, man darf keine würde man
Werbung
das in dem
machen.
Fall Schleichwerbung oder Leicht, ja, also es ist Schleichwerbung, ne, weil es nicht gekennzeichnet ist.
Ja, genau, also es muss ja nicht mal zwingend Werbung sein, aber es könnte als solche wahrgenommen werden. Das ist immer so geil, immer wenn du mit Öffentlich-Rechtlichen irgendwie was drehst oder so, hör auf zu gähnen, immer wenn du mit
Entschuldigung.
Ja, mein Gott, wir haben halt 12. Immer wenn du mit Öffentlich-Rechtlichen irgendwie was drehst oder so, gibt es im Grunde sowas wie den Gaffer-Tape-Beauftragten. Das ist irgendein Student mit einer Rolle Gaffer-Tape, meistens schwarzes, der über Set rennt und alle Logos abklebt. Egal wo, auf dem Pulli.
Ah, völlig absurd, genau. Weil das könnte ja bezahlte Werbung sein.
Ja,
das
richtig. Wird alles abgeklebt.
Ich finde es immer so geil, wenn also selbst bei den Privaten ist das so, dass das zumindest Thema ist, so im Sinne von, ja, jetzt zieht mal bitte keinen Pulli irgendwie an, wo riesengroß Hugo Boss oder so draufsteht. Und dann weiß ich noch, bei Let's Dance, wir alle genaue Anweisungen bekommen, was wir nicht tragen dürfen. Und mir kam Joachim Lambi entgegen in einem kompletten Ganzkörper Hugo Boss Jogginganzug, wo ich auf dem Oberkörper Hugo und auf der Hose Boss stand. Ich denke so, okay, also die Regel gilt offensichtlich nicht für alle Beteiligten hier. Das ist ja das Interessante an Regeln, sie sind teilweise an Erfolg oder Macht gebunden. Also wenn du sehr, 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 sehr mächtig oder sehr, sehr wohlhabend bist, dann geht dir auf jeden Fall mehr durch als anderen Menschen.
Ja, das ist ja immer, ne? Das ist so, ich weiß gar nicht, ich habe letztens einen Podcast gehört, da, ich glaube, das war irgendwas aus einem Vrindt-Universum, da haben die sich auch drüber unterhalten, dass die Namen zum Beispiel der Kinder von Elon Musk, weißt du,
ja,
wie die heißen?
Ja, stimmt. Ja, ich weiß nur, dass eins, also das letzte Kind, was sie mit, was mit diesem Goth-Girlfriend hat, also mit diesem etwas aschfahlen jungen Mädchen, dass das irgendwie AXN 1243 heißt oder so, und ich mich da schon gefragt habe, what the fuck, warum? Also, was ist der Gedanke dahinter? Warum sollte man sein Kind so nennen wie eine Produktlinie von Toastern? Also, ja, warum?
Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es heißt X-A-E-A-X-I-I oder so. Ganz, ganz schräger Name.
Und wie spricht man das aus?
Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Sexy? Sexy?
Sexy?
Sexy?
Das, ehrlich gesagt, das wäre ja noch schlimmer, als das Kind einfach XAE zu nennen.
Weißt du, wie das zweite Kind heißt?
Nein.
Y.
Y.
Das ist einfach nur ein Y, ja. Why?
Das Kind heißt Y.
Why?
Aber ja. Das ist auch so ein reiche Leute-Ding, oder?
Ja, also genau, so. Darum ging es. Darum haben die sich, ich glaube, das war die letzte Vrindheit, die ich gehört habe. Darüber haben die sich, haben die sich in dem Podcast auch unterhalten, dass für die Leute, die sind so reich, da gelten so Konventionen nicht. Ne, du, ist halt scheißegal, wie die heißen. Die sind geboren, also die plumpsen als Millionäre oder Milliardäre in diese Welt. Ist scheißegal, ob die X52A heißen oder B52-Bomber, ist ja vollkommen Latte.
Also, ne? Also, ich weiß ja, dass die Fanboy-Armee von Elon Musk sehr groß und nicht enden wollend ist, aber können die mir vielleicht erklären, was für ein Gedanke dahinter ist, ein Kind irgendwie Y oder XX123 zu nennen? Also warum?
Ich glaube, weil man es kann. Ich glaube, weil man es kann. Also wenn er die, also ich fände es ja stilvoll, so als Tech-Millionär, wenn man seine Kinder einfach durchnummeriert. Also so 1, 2, 3, 4 oder so.
Hat ein bisschen was Bond-Bösewicht-mäßiges, oder? Wenn man
ja,
ein Kind dann
Fall.
Nummer 2 nennt.
Ja, genau, Nummer 2.
Nummer 2, komm mal her. Ja, genau.
Holen Sie den Pitbull.
Ich stelle mir das krass vor, wenn du so reich bist wie Elon Musk oder wie Bill Gates. Dann müssen doch die Leute auch eine gewisse Furcht vor dir haben, aufgrund deines Reichtums, oder?
Ich frage mich häufig, ob so viel Reichtum nicht langweilig ist und hart depressiv macht.
Ja, also sagen wir mal so, wenn du so reich bist, was gibt es noch, was du noch tun kannst, was noch sowas wie einen Reiz entwickelt, weil es ist alles am Ende egal.
Dann
ne?
Fängst du halt an mit Macht und Politik oder so, irgendwie in diese Richtung. Aber wenn du so reich bist, dass du dir alles leisten kannst und alles machen kannst, ne? Ich meine, natürlich hat jeder diese Richie-Rich-Fantasien, ne? Ich will den McDonald's in meinem Keller haben.
Ja, Rainer, das haben alle,
ja, das
diese
haben alle.
Fantasie. Das liegt nicht daran, dass du ein fettes Kind bist oder so.
Und
nein.
Das Menschenkatapult im Garten, das ich zur Not auch mit anderen Menschen befüllen kann. Also, ne, aber sag mal so, wenn du deine ersten 30 Kleinwüchsigen durch den Garten geschossen hast, dann verliert auch das seinen Reiz.
Aber die ersten 30 Zwerge machen Spaß.
Yes. Das wird jetzt, ich sehe schon die Shitposts, die wir dafür bekommen. Das war angelehnt an, kennst du die Szene?
The Wolf of Wall Street,
ja, genau.
Natürlich.
Genau.
Ja, alles gut. Leute, ja. Ey, lasst euch ein Humorzentrum wachsen. Also, nein, es ist, wie soll man sagen, ich glaube, dass das Fahrt wird, wirklich, dass das auch, das siehst du, also wie gesagt, wir haben ja auch schon mal über Reichtum gesprochen und meiner Erfahrung nach, dass die Reichsten, die ich getroffen habe, sicherlich nicht die glücklichsten waren, weil ab einem bestimmten Punkt fehlte ja so eine gewisse Purpose, eine Aufgabe, ein Grund.
Ja.
Und wir haben ja auch mal über Bill Gates gesprochen, wo es darum ging, warum hat Bill Gates diese ganzen Wohltätigkeitsorganisationen und warum hat er zum Beispiel Organisationen, die sich ums Thema Impfen kümmern. Und ich weiß gar nicht, ob du das warst oder ob das jemand anderes zu mir gesagt hat, aber da sagte, wenn du es warst, korrigiere mich gleich, sagt die betreffende Person, wenn du so reich bist, so unvorstellbar reich, dass selbst der Moment, wo du dich hinbückst, um einen 100-Dollar-Schein aufzuheben, der dir aus der Tasche gefallen ist, wenn dieses Hinhocken mehr Zeit kostet, als dich das Neuverdienen dieses Gelds durch Zinsen bedeutet, auf Deutsch, du nicht mehr in der Lage bist, dieses Geld überhaupt auszugeben, was gibt es noch für Herausforderungen? Und dieses Finden zum Beispiel einer Impfung für Malaria, das Bekämpfen des Welthungers etc., das hat sicherlich auch narzisstische Impulse.
Ja, garantiert.
Nämlich im Sinne von zu sagen, ja, ich habe alles erreicht, es gibt eigentlich nichts mehr, was mich noch fordert. Das Einzige, was jetzt irgendwie noch was auslösen kann, ist, wenn ich in die Geschichtsbücher komme. Und zwar nicht als reichster Mensch der Welt, sondern als der, keine Ahnung, das Zika-Virus besiegt hat oder so.
Ja.
Und ich glaube, dass diese Theorie nicht unbedingt falsch ist. Ich glaube, dass das wirklich ein Antrieb sein kann für solche Leute.
Das glaube ich auch. Also, ne, so, der eine möchte die irgendwie als Diktator oder so in die Geschichte eingehen, der andere halt mit irgendwas anderem, aber definitiv irgendwie einen Fußabdruck hinter der Geschichte, also in der Geschichte hinterlassen, der mehr ist als, es war einfach nur ein unglaublich reicher Mensch oder so.
Richtig, und aber wenn das, also selbst wenn es ein narzisstischer Impuls ist, der Bill Gates dazu bewegt, das zu tun, was er tut, geschissen drauf. Er hilft der Menschheit am Ende, weißt du? Und wenn er sich darauf einkeult und wenn er das geil findet, dass er der Typ ist, der, sagen wir mit seinen Milliarden die Forschung so weit gebracht hat, dass sie tödliche Krankheiten oder was auch immer besiegen kann, ja, dann ist es halt so. Dann ist das Opfer, finde ich, was man bereit sein sollte zu bringen. Nämlich, dass man das Ego von jemandem streichelt, dessen Ego schon groß genug ist.
Apropos Impfung und Opfer bringen. Ich habe gesehen, du hast es ganz vielen Opfern gebracht. Auf Instagram habe ich heute, glaube ich, durchgeswiped und gesehen, dass du anfängst, Leute zu beleidigen, die dir Systemtreue vorwerfen, glaube ich. Fand ich aber auch sehr witzig. Also,
ja, was willst du dazu machen? Also ja, ich habe Bratwurst und Backler war ja letztens darüber gesprochen, dass ich an Corona erkrankt bin, war, also jetzt nicht mehr. Und Özcan war zufälligerweise zum gleichen Zeitpunkt erkrankt.
Ja.
Wir haben natürlich die klassischen sich anbietenden, wir hatten mit dem gleichen Fernfahrer auf einem Autobahn-Raststätten-Sex Gags gemacht, die
so,
absolut notwendig waren.
Ihr lutscht euch gar nicht gegenseitig, das war noch eine dritte Person. Okay, wusste ich nicht, entschuldige.
Egal, jedenfalls nach diesen kleinen Sexpartys, die wir feiern, hatten wir beide dieses Problem. Und da haben wir dann halt auch, habe ich den aus meiner Sicht zu dem Zeitpunkt unverfänglichen Satz gesagt, Gott sei Dank war ich geimpft, weil wenn ich mir vorstelle, ohne Impfung die Scheiße hätte durchhalten zu müssen, dann wäre es noch schlimmer gewesen, weil meine Erkrankung war, ich will das jetzt auch nicht dramatisieren, weil sie aber hat am unangenehm. Ende 5 Tage gedauert, aber leck mich am Arsch, war das unangenehm. Also wirklich, wirklich, wirklich unangenehm. Also ich hatte Atemnot, ich hatte wirklich die ich konnte kaum bis zur Toilette kriechen, weil es körperlich zu anstrengend für mich war. Das war schon sehr extrem. Habe ich in dieser Art und Weise lange, lange, lange Jahre nicht mehr erlebt durch eine Krankheit. Also ich habe wirklich, ich war komplett ausgeschaltet. Das kann man gar nicht so richtig beschreiben. Also ich war wirklich komplett von der Welt weg und das habe ich erzählt und dann schrieb mir jemand darauf hin, ja und jetzt fängst du auch noch an mit dieser systemtreuen Scheiße, wie viele sind an der Impfung gestorben, wie viele? Und ich denke so, null? Keine Ahnung, Leute, die gestolpert sind bei der Impfung, das die Spritze ins Auge gekriegt haben? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, es gab tatsächlich auch ein, zwei allergische Reaktionen oder so. Weltweit bei irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Dosen, die verimpft wurden. Ne? Und wenn man jetzt sagt null, dann hast du diese Spinner, die das wieder auf die Goldwaage legen. Aber also ich glaube, es sind mehr Leute durch Aspirin schon gestorben, als durch diese Impfung. Also
sehr wahrscheinlich ja. Ich weiß, dass wir allein durch die Aussage jetzt natürlich auch wieder...
Ja, können wir alle mal. Mal ganz ehrlich, also die wissenschaftlichen Fortschritte der Medizin der letzten 50 oder 100 Jahre sind was Wundervolles und Impfungen sind was ganz, ganz weit oben steht. Und ich finde es ja immer interessant, ne? Also Leute, die da irgendwie so groß rumschreien, die möchte ich mal plötzlich weiterhin so kritisch gegenüber der modernen Medizin sehen, wenn sie irgendwie mit ihrem Auto mit 80 gegen Baum gefahren sind und in einer Notaufnahme liegen. Ne? Also,
nein, bitte machen Sie keine Röntgen. Röntgenstrahlung ist böse.
Ja,
und
also,
auch kein MRT. Ich möchte für immer in einem Rollstuhl sitzen.
Also ich finde Kritik, man darf ja durchaus Kritik üben und so weiter, aber dann bitte, dass man, also dann bitte eine ordentlich informierte. Ne? Und ordentlich informiert heißt jetzt nicht, du hast RT Deutsch durchgelesen oder durchgeguckt oder so. Oder hast irgendeinem Arzt, der halt komplett ab von allen anderen steht oder irgendeinem Datenforscher. Natürlich gibt es immer, also so funktioniert, also viele Leute wissen halt nicht, wie Wissenschaft funktioniert. Ne? Du findest für jede noch so abstruse Theorie, die du vertrittst, findest du eine wissenschaftliche Studie, die deine Theorie untermauert. Findest du für alles, vollkommen egal was. Ne? Selbst eine Studie, die irgendwie sagt, was weiß ich, Rauchen ist gesund oder weiß nicht, Fettleibigkeit ist nicht ungesund, ne? Oder was weiß ich nicht was. Du findest für alles was, gerade im Bereich Medizin. Die Frage ist nur, wie vernünftig wurde diese Studie durchgeführt? Wie qualitativ ist die? Genügt die wissenschaftlichen Standards? Und bei den meisten Sachen muss man einfach sagen, nee, tut sie nicht. Und selbst wenn sie es tut, ist es auch immer noch so, eine Studie sagt gar nichts. Null. Eine Studie, da kannst du den Arsch mit abwischen. Es geht immer um die überwiegende Mehrheit der Studien, dass Leute auch die Ergebnisse reproduzieren und so weiter und so weiter. Ja, apropos.
Ja, damit da rein ich schon wieder.
Ja,
nein, ich wollte ja was dazu sagen. Ja. Also das hat auch was damit zu tun, welchen Fokus hat diese Studie denn? Also wenn du herausfinden möchtest, sag mal, du möchtest die These testen, Rauchen kann auch gesundheitsfördernd sein, ne?
Ja.
Dann kannst du theoretisch, wenn du die Fragestellung nur eng genug anlegst, sicherlich auch da ein Ergebnis finden, dass abseits dessen, dass Rauchen für die Organe schlecht ist, fürs Gehirn schlecht ist, für die Zellteilung schlecht ist, für die Lunge katastrophal ist und so weiter, kannst du sicher trotzdem auch positive Nebeneffekte des Rauchens finden. Also zum Beispiel die Verengung der Kapillargefäße.
Das ist ja das, was ich gerade meinte mit ordentlich, also wissenschaftlich, handwerklich ordentlich gemachte Studien. Es gibt jede Menge Sachen, die halt nicht handwerklich ordentlich sind. Zum Beispiel sehr beliebt auch sowas wie P-Hacking. Also der P-Wert oder P-Hacking, der P-Wert sagt ja etwas darüber aus, wie statistisch signifikant ein Effekt ist, den du beobachtest. Genau. Ne? Und wenn du...
Willst du einmal kurz sagen, was statistisch signifikant heißt?
Ja, also kann man sich im Groben so vorstellen, außerhalb von Zufall. Ne, also egal, was man sich anguckt, alles hat eine gewisse Streuung und wenn du Werte hast, die signifikant davon abweichen, bedeutet das, dass du dort einen, also wirklich einen Effekt sehen kannst. Ne? Was aber noch nicht bedeutet, dass dieser Effekt auch mit deiner These begründbar ist, weil oder dass die Studie handwerklich ordentlich gemacht ist. Das haben Nikolas und ich in unserer aktuellen Live-Tour von MinCorrect, machen wir das in einem Experiment mit dem Publikum und zeigen denen, dass halt einfach nur irgendwelche Werte von irgendwelchen Studien, die erhoben wurden, sind eigentlich nichts aussagen, wenn man nicht mal genau hinguckt, wie die überhaupt zustande gekommen sind. Du kannst nämlich sagen, du stellst die These auf, alle Leute, die, weiß ich nicht, schwarze Schuhe tragen, fahren Mercedes. Stellst als These auf. So, dann nimmst du dir eine Stichprobe, die groß genug ist, irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Leute und guckst mal, okay, wie viele von denen haben Mercedes und schwarze Schuhe? Und dann siehst du, ja, okay, das sind ein paar, aber da sind auch noch Leute, die tragen rote Schuhe und fahren Mercedes. Dann sagst du, ja, die fallen aber aus der Gruppe raus, weil ich interessiere mich nur für die Leute, die zwischen 30 und 40 Jahre alt sind. Dann siehst du, da sind aber immer noch Leute mit blauen Schuhen oder so, die fahren auch Mercedes und die sind in dieser Altersgruppe. Dann sagst du, ja, zusätzlich interessiere ich mich aber nur für die Frauen. Ne? Und also du streichst das immer weiter zusammen, deine große Gruppe.
Also du schränkst die Zielgruppe so stark ein, dass nachher der Effekt, den du findest,
das,
durch die Enge der Zielgruppe
richtig,
bestimmt
ist. Du schränkst das so weit ein, bis du irgendwann da bist, also bis du das sehen willst oder nein, bis du das wirklich siehst und zeigen kannst in deinen Werten, was du sehen willst. Und wenn die Datenmenge nur groß genug ist, findest du immer was, was du sehen willst. Also du findest das immer.
Das ist genau, das ist dieser Fehler, dass bei mit N ist ja die Größe der Stichprobe, ne? Also daran erinnere ich mich noch. Und da ging es auch darum, dass wenn du die Stichprobe einfach astronomisch hoch machst, dann wird irgendwann jeder Effekt signifikant.
Ja, du wirst
so,
immer,
ne?
Du wirst immer irgendwas finden. Das geht deshalb, also auch Studien, also eine Studie alleine, wenn die nicht sauber gemacht ist, sagt die gar nichts. Also man muss sich auch angucken, dass die Studien, die man heranzieht, halt ordentlich durchgeführt sind. Das Problem ist nur, das lernst du nicht in der Schule. Und viele, viele Leute haben da kein Gefühl für. Und selbst wenn du das kannst und weißt, ist das halt ein riesiger Haufen Arbeit, sich da durchzuarbeiten. Also,
das Problem ist doch, dass du Das Problem ist doch, dass du, also jetzt an dem Beispiel, was Leute mir jetzt schrieben in Bezug auf Corona. Natürlich gibt es Fälle davon, wie du eben sagtest, wo die Impfung negative Folgen hatte. Natürlich gibt es negative Auswirkungen, die das haben kann. Aber trotzdem muss man doch Verhältnismäßigkeiten sehen. Und es sind Milliarden Impfdosen verteilt worden. Ja. Die meisten Menschen haben das gut vertragen. Und natürlich weiß ich nicht, ob meine Erkrankung die letzten Tage härter gewesen wäre, wäre ich nicht geimpft. Ich gehe aber mal davon aus. Ja, weil die Impfung, die ich bekommen habe, dient ja nicht dazu, die Ansteckung zu verhindern. Das ist ja nicht möglich. Sondern sie dient dazu, den Verlauf zu abzuschwächen. Ja,
und eine Ansteckung unwahrscheinlicher zu machen und so. Ne? Aber... Also ich bin jetzt auch kein Mediziner und selbst wenn ich Mediziner wäre, ich bin kein Mediziner, der in diesem Bereich forscht. Ich habe mich auch gerade in letzter Zeit viel zu wenig damit beschäftigt, um da eine konkrete Aussage drüber machen zu können. Was ich aber da sehr empfehlen kann, ist da auf die Fachleute zu hören. Ne? Und wenn man jetzt sagt, so man ist sich aber unsicher oder so, was sehr, sehr zu empfehlen ist, ist der Corona-Update-Podcast. Den es gab.
Ja, aber da hast du das ultimative Feindbild von solchen Leuten genannt. Also das sind ja Staatswissenschaftler. Das Problem ist, du kannst in solchen Nachrichten, also die ich jetzt bekommen habe und teilweise auch wieder öffentlich gemacht habe, weil ich halt geantwortet habe, du hast dich leider Seite vertan, Seite von Xavier, naja, du findest du hier und hier. Du kannst an ein wenigen Reizbegriffen innerhalb dieser Nachrichten immer schon erkennen, mit was für Leuten du es zu tun hast. Wenn da von Staatsdiktatur, Impfdiktatur etc., also wenn diese Begriffe verwendet werden, dann musst du schon nicht mehr weiterlesen. Ja, das ist so, als wenn du ein Diktat liest, oder wenn du ein Buch liest, aber das eröffnet mit Heil Hitler. So weißt du schon, jetzt musst du nicht mehr weiterlesen. Wir sind hier nicht auf einer Linie.
Ja, du bist da auch an einem Punkt, wo, also wenn jemand mit Impfdiktatur oder so ankommt, dann bist du auch schon an einem Punkt, wo du jemanden erreicht hast, der halt schon lange, nicht gerade eben, sondern schon lange den Boden der Realität verlassen hat.
Also mir hat heute noch auf die Veröffentlichung dieses Teils von mir jemand geschrieben, eine Frau, die in einer Station für Pneumologie. Ja, Pneumologie arbeitet, also Lungenkunde, ne, oder Atmungskunde, wenn man so möchte. Und sitzt in dieser Praxis, die an ein Krankenhaus angeschlossen ist. Daneben ist die Intensivstation, da werden die Leute wieder reingeschoben für Covid-Fälle. Oder werden Covid-Fälle jetzt gerade wieder regelmäßig reingeschoben, wie sie schrieb. Und sie hatten heute einen Patienten da, der sich weigern wollte, eine Maske zu tragen. In einem Raum voller COPD-Erkrankter, voller Asthma-Erkrankter, also die Menschen, die in einer, ich kann es nicht aussprechen, Pneumologie-Praxis sind Menschen mit Lungenproblemen. Ja. Das heißt, alle Menschen, die für die Covid ein riesiges Problem darstellt, die absolute Risikogruppe dieser Erkrankung sind. Und er hat einen riesen Aufriss gemacht, ihrer Beschreibung nach, und hat dann halt widerwillig auf ihre Aufforderung hin, dass er sonst gehen muss, hat die Maske aufgezogen, ist in den Warteraum, in den vollbesetzten Warteraum gegangen und hat da die Maske vor allen wieder demonstrativ abgenommen. Und dann hat sie ihn rausgeschmissen.
Ja,
und
zu Recht.
Ihn so gesehen,
also
ja,
vollkommen zu Recht.
Absolut zu Recht und aus meiner Sicht einfach so ein hoch asoziales Verhalten. Mit solchen Leuten habe ich keinen Bock zu diskutieren.
Ja,
ich habe keine Lust, mit solchen Leuten irgendwie da über die Notwendigkeit von Impfung oder Maskentragen zu diskutieren.
Ja, ich finde das auch, ich finde es auch hart. Also, ne, es tut ja niemandem weh, wenn die mal für 5 Minuten irgendwie in so einem Saal die Maske aufsetzen. Aber wenn du solche Leute hast, ne, die schon so weit abgedriftet sind, ne, die erreichst du nicht mehr. Das, ich habe am, warte mal, war das letztes Wochenende? Die Zeit vergeht so schnell. Tatsächlich war das letztes Wochenende, ja. Ich habe letztes Wochenende die, letztes Wochenende. Ist auch egal. Ich habe die Macher getroffen oder die Macherinnen vom Corona-Update-Podcast.
Aha.
Ich habe die Mai nach langer Zeit mal wieder getroffen.
Mai Nguyen Kim? Nguyen Kim? Spricht man so aus?
Ich habe keine Ahnung. Mai-ti. Ich sage immer nur Mai. Hi Mai.
Hi Mai. Krasse Karriere hingelegt.
Tut mir leid, Mai, falls du das hier jemals hören solltest. Ich kann deinen Nachnamen, ich konnte ihn damals schon nicht aussprechen, ich kann es heute noch nicht. Liebe Mai. Mighty. Ich habe Mai und die Macher vom Corona-Update-Podcast getroffen, weil die den Oberhummer Award bekommen haben in Österreich. Das ist ein Preis für Wissen, genau, ist ein Preis für Wissenschaftskommunikation, der von den Science Busters verliehen wird, von denen ich einige kenne. Und netterweise haben die mich mit eingeladen zur Preisverleihung und zum Empfang in der deutschen, also in der Residenz der deutschen Botschaften Tag vorher.
Endlich das, bist du in der Spitzenpolitik angekommen.
Genau, endlich in der Spitzenpolitik. Ich habe mit dem deutschen Botschafter in Österreich habe ich nur ganz kurz gesprochen. Der sagte, als er mich begrüßte, so viel wie: Und wer sind Sie?
Das war ein bisschen da, und da muss man wieder mit, das wollte ich Sie auch gerade fragen. Ja. Um einfach mal ein lebenslanges Hausverbot zu bekommen.
Nee, so dreist war ich dann nicht. Ich habe gesagt, so, ja, ich kenne jemanden, der hat mich mitgenommen, so in etwa.
Oh, wie mega unangenehm.
Ja, ein bisschen. Nee, also, war aber ganz okay. Ich habe nachher da noch, also ich habe viele Bekannte da wieder getroffen. Also die Welt der Wissenschaftskommunikation ist ja jetzt nicht so groß. Wir werden ja alle von der internationalen Hochfinanz bezahlt, ne, und von Bill Gates und von Merkel. Man kennt sich, ne?
Genau, ihr staatstreuen Diktaturdiener.
Ja.
Ihr kennt euch doch alle untereinander. Ihr habt doch alle den Finger in der Hand der Großindustrie und der Politiker. So seid ihr doch. Aber das war ein schöner Moment.
Ja, nee, war wirklich ganz nett. Man kann sich die Verleihung aus dem Stadtsaal Wien, die gibt es sogar bei YouTube, die kann man sich noch angucken. War auch ganz unterhaltsam. Da hat Mai mit ihrem Team einen kleinen Vortrag gehalten. Die Leute vom Corona-Update-Podcast haben ein bisschen erzählt, wie es dazu gekommen ist und auch, was sie so an Anfeindungen erlebt haben seitdem. Also mit denen möchte ich auch nicht unbedingt tauschen wollen. Ich meine, Drosten ist ja jetzt quasi der Antichrist, ne?
Der ist für die der absolute Antichrist. Und ja. Ich finde ihn geil, weil er halt immer noch so nüchtern ist, weil er halt so durch und durch Forscher. Wissenschaftler ist.
Ja,
ne?
Genau.
Forscher und weil er auch gar keinen Bock hat auf Diskussionen mit Leuten, die doof sind.
Ja, so. Also, ich meine, der war tatsächlich bei der Preisverleihung auch nicht da, weil er keine Zeit hatte. Es waren halt die Macher da vom.
Hey, am Anfang fand ich den, also ich muss zugeben, dass ich ihn lange nicht gehört habe, den Corona-Update-Podcast, aber besonders am Anfang der Pandemie war das eines der ganz wenigen Leuchtfeuer der Dunkelheit, ne? Also es war eine der ganz wenigen Sachen, die man hören konnte, die dir halbwegs verlässliche Informationen gaben.
Ja, ich meine, da haben sie halt, sind sie mal auf die gute Idee gekommen, was sie ja wirklich super gemacht haben. Also es ist ein großartiger Podcast, dass sie die Forscher selbst mal interviewt haben. Ne? Also Christian Drosten und Sandra Ziesek, die übrigens da war und den Preis mit entgegengenommen hat. Der Oberhummer Award ist auch gar nicht mal so klein. Da haben die Science Busters echt was ziemlich Cooles aus dem Boden gestampft. Der ist mit 20.
Oberhummer?
Genau.
Warum heißt der Oberhummer?
Der ist benannt nach einem der Gründer der Science Busters. Und zwar nach Professor Heinz Oberhummer, auch ein österreichischer Physiker und Professor, der viel so Wissenschaftskommunikation gemacht hat und zwar auch sehr mit sehr viel Humor. Der hat sich selber überhaupt nicht ernst genommen, was für einen Uniprof ja meistens eher selten der Fall ist.
Recht selten, ja.
Ja, recht selten. Der hat sich überhaupt nicht. Der hat sich auf die Bühne gestellt, hat halt den Leuten irgendwie witzig erklärt, wie Physik funktioniert oder wie Wissenschaft funktioniert und hat dabei schlecht Gitarre gespielt oder so. Man sieht auch immer noch, dass er
also ein geiler Typ.
Ja, tatsächlich ein geiler Typ. Leider 2015 gestorben. Und ihm, also in Gedenken an ihn, ist der Preis halt Oberhummer Award genannt worden. Der wird, wie gesagt, von den Science Busters verliehen, die es halt immer noch gibt, jetzt mit einer neuen oder anderen Besetzung. Aber der wird halt finanziert unter anderem von der Stadt Wien, von der Technischen Universität und so weiter, von diversen Radiosendern hier. Ist mit 20.000 Euro dotiert. Der Preis.
Gar nicht schlecht für einen Preis.
Ja, genau. Wurde 2016 das erste Mal verliehen an James Randi.
Der große Aufdecker, ich biete 1 Million Euro für echte Magie und ja. Sie kam dann doch nie.
Ja.
Ich fand James Randi immer ein cooler Typ. Also
ja,
lebt ja leider auch nicht mehr. Aber der hat ja auch viele, viele, viele Leute vorgeführt. Es gibt eine tolle Doku über den, wo eine so seiner bekanntesten Nummern drin ist, wo ein Typen, der behauptet hat, er könnte Telefonbuchseiten mit seinem Geist umblättern, hat auffliegen lassen. Der war in ganz vielen amerikanischen Talkshows, der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, hatte so einen beschissenen Potschnitt und so eine richtig bekackte Rotzbremse im Gesicht. Und er hat halt dann immer, kam dann immer so ein Shaolin-Mönch-Outfit raus in so Seide und hat dann irgendwie die Hände über das Telefonbuch geführt, aber mit Abstand, und hat dann mit seinem Geist diese Telefonbuchseiten halt bewegt. Und da ist James Randi gekommen, hat ihm gesagt, ey, ich gebe dir 1 Million, wenn du das machst. Ja, klar, hat er dann auch im Fernsehen zugestimmt. Und dann hat er halt so ein paar Papierschnipsel genommen und hat sie um das Telefonbuch herum einfach so auf den Boden gestreut. Und auf einmal waren die magischen Kräfte, und dann kam der Typ, das war auch so herrlich, sagte dann so, ja, da ist jetzt eine Barriere der schlechten Energie drum, mhm, und jetzt kann ich das nicht mehr. Mhm, genau. Und es ist gar nicht so, dass du, Schwanz, einfach das beschissene Telefonbuch angeblasen hast die letzten 10 Jahre. Und das hat er dann auch irgendwann zugegeben und ist ganz kleinlaut aus dem Studio gegangen, wo er dann zugeben musste, dass er halt einfach den billigsten Trick ever begangen hat und einfach 10 Jahre lang dieses Telefonbuch gelernt hat, so ein bisschen so bauchrednerisch anzublasen, sodass man halt nicht gesehen hat, dass aus seinen Lippen Luft rauskommt.
Aber auch ein Künstler.
Auch ein Künstler. Ja.
Der Award ging bisher an James Randi, Julia Enders, Adam Savage, No Such Thing as a Fish, Mai und das Corona-Update.
Ziemlich, also No Such Thing as a Fish habe ich noch nie gehört.
Ist ein
Adam Savage ist einer von den Mythbustern.
Genau.
Klar, Mai kennt man auch. Ja. Und jetzt, also Corona-Update finde ich auch, ist ein berechtigter Award.
Ja.
Weil besonders am Anfang der Krise war es wirklich so, man hatte ja im Mai oder im März, April 2020 einfach gar keine Ahnung, womit man es da jetzt zu tun hat.
Nee, und
gar keine.
Und auch wie sehr das zuschlägt. Ne? Also wenn ich mir unsere alten Folgen oder die methodisch inkorrekt Folgen aus der Zeit anhöre, ne, wo Nikolas und ich uns auch darüber unterhalten haben und gesagt haben so, ja, ach, mal gucken, ne, also saß und so, das kann ja auch alles nicht, mal abwarten, so schlimm wird schon nicht. Und dann irgendwie zwei Wochen später die Folge haben wir schon so gesagt, so, ja, vielleicht haben wir das falsch eingeschätzt.
Ja, ich habe auch am Anfang, ne, also irgendwie getweetet, was hat Corona mit Schweinepest, Vogelpest und Rinderwahnsinn gemeinsam, es spielt keine Rolle für unser Leben. Und da lag ich natürlich auch ziemlich
auch
weit daneben.
So. Ne?
Ja, aber mit diesen Auswirkungen hat halt niemand gerechnet. Und das Corona-Update war besonders am Anfang einfach ein super Maßgeber. Ich weiß auch noch, wie dann in meinem Freundeskreis auf einmal die Sage rumging, dass es während Corona oder bevor man, ich weiß nicht mehr genau, was die genaue Story war, ich glaube, wenn man als Infizierter Corona hat, dass Ibuprofen wahnsinnig gefährlich sein soll. Also zu Herzinfarkten und so führen soll.
Ja.
Und das war am Ende einfach Bullshit, Fake News, die irgendein besoffener Student ins Internet gestellt hat, die sich dann selber verselbstständigt hat. Und das war, weiß ich noch, ich weiß gar nicht mehr, ob im Corona-Update darüber gesprochen wurde, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich in Berlin war, als meine Frau mich anrief und sagte, ey, weil ich bin jemand, der immer Ibuprofen nimmt, wenn er Kopfschmerzen hat, Halsschmerzen hat, das ist für mich das, für meinen Organismus wirksamste Schmerzmittel. Und dann war meine Frau halt ganz aufgeregt und sagte, hast du nicht vorhin gesagt noch, dass du Ibus genommen hast und so, du darfst jetzt nicht in den Zug steigen, wenn du dann Corona bekommst und so.
Ja.
War schon krass. Das waren schon Zeiten, wo man mit Falschinformationen die halbe Welt in den Wahnsinn treiben,
ja, ich glaube, das war wieder so ein, ich weiß gar nicht mehr, also ich weiß wirklich nicht mehr genau, wie das war, aber das war wieder so ein Fall von tatsächlich, da gab es eine Studie zu, aber auch irgendwie eine Studie, die wieder auch irgendjemand irgendwo am Arsch der Welt gemacht hat und in irgendeinem, ich glaube sogar in so einem Raubjournal veröffentlicht hat. Und das ist natürlich was so in, also von den ein oder anderen Medien dann aufgegriffen wird, ne? Also.
Ja, klar.
Aber ja, es war also gerade am Anfang der Pandemie fand ich auch den Corona, also das Coronavirus-Update einen ganz guten Leitfaden, um irgendwie mal einen objektiven Blick auf die ganze Sache zu bekommen. Apropos objektiver Blick, du sagtest, T-Shirts sind bei dir angekommen.
Oh ja, Reini, es sind wunderbare T-Shirts, die ich jetzt für den nächsten Kindergeburtstag im Freundeskreis schon mal testgetragen habe. Es sind wundervolle Chuck the Balls T-Shirts bei mir angekommen.
Ja, sehr schön. Ich habe 3 Größen bestellt, weil eine davon wollte ich haben, aber ich weiß nicht, welche Größe ich für dich bestellen sollte.
Oh Gott. Meine Frau meinte schon, da sind 3 T-Shirts mit seltsamen Hodensäcken vorne drauf in unserer Post. Und ich denke nur so, oh, Remford, du Schwanz, ey, hat er mir das wirklich geschickt. Schade, dass Chuck the Bolt selbst ausverkauft war. Den gab es ja offensichtlich
nein,
nicht.
Nein, 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 der ist noch unterwegs in der Post. Der müsste eigentlich auch schon angekommen sein.
Oh mein Gott.
Chuck selbst habe ich auch bestellt, natürlich. Ich habe das, hab das Ganze übrigens unserer lieben Freundin der Sprünki noch geschickt.
Die freut sich also sicherlich.
Ich glaube, sie hat es sehr gefeiert.
Die hat auch einen sehr gesunden Humor, die junge Frau.
Ja.
Ich habe bis heute noch nicht rausgekriegt, was man damit wirklich tun soll. Also ja, man stopft seine Nüsse da rein und bumst jemanden mit der Kraft seiner
richtig,
Nüsse.
Richtig.
Aber da
haben wir, das hat mir noch ein Hörer oder eine Hörerin, war es eine Hörerin? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube ein Hörer. Hat es mir noch geschrieben, dass wir eine Kleinigkeit übersehen haben. Und zwar das Testimonial so ein bisschen. Da stehen ja diverse Sachen drin. Von der Cosmopolitan war es, glaube ich. Warte mal, Press Kit. Ein Erfahrungsbericht quasi, hier Press Coverage. In der Cosmopolitan steht: I could tell we had finally succeeded by the loud gasping sound my husband made. And then again, two thrusts later, when he came all over my stomach, according to him, it felt like the device squeezed the climax out of him.
Oh Gott.
Next time he lasted way longer, about 15 whole seconds before experiencing another deep ballgasm that sent me running to the shower and researching how to get semen out of the couch.
Oh Gott, Reinhard.
Es gibt übrigens, was wir auch übersehen haben, aber das machen wir vielleicht mal für eine der Alliterationen am Arsch Live-Termine, die ja noch in Eschweiler und Bad Zwischenahn anstehen. Herten ist ja schon ausverkauft, aber die anderen beiden nicht. Es gibt noch ein Video dazu.
Ein Video.
Ja, es gibt ein, das haben wir auch übersehen, es gibt ein Promo-Video von Maldu, das geht 5 Minuten, da kommt ganz am Schluss auch Chuck zu Sprache, animiert und er redet.
Oh Gott.
Aber das, wie gesagt, das bewahren wir uns, das bewahren wir uns für die Live-Termine auf. Ich habe mich, als wir dann über Baldu gesprochen haben, an etwas erinnert, das auch schon ein bisschen länger her ist, dass ich das gesehen habe. Kennst du das Testikusi?
Was? Sag mir jetzt bitte, bitte sag mir, das ist nicht ein kleiner Whirlpool für Eier, Rainer.
Doch!
Oh Gott!
Kennst du das?
Nein, aber ich habe bei Testikusi einfach Testicle und Jacuzzi zusammengesetzt.
Ja.
Und das soll es ja wohl auch sein. Was ist das?
Warte mal, ich schick dir mal einen Link. Das ist ein Mini-Hot-Tub quasi für deine Eier. Und zwar nur für deine Eier. Sogar mit so einer kleinen Ablage, dass du den Rest ablegen kannst, während die Hoden in diesem kleinen Testikusi aufgewärmt werden. Gedacht ist das Ganze zur Empfängnisverhütung.
Was? Ach so, damit man vorher die Eier wärmt und dann richtig. So gesehen... Ach du dickes Ei. Okay, was ist das? The King's Tribute White Bundle? Das sind aber Getränke jetzt hier. Getränke.
Ich glaube, die gibt es mit dazu.
Pussy Juice Energy Drink. Es gibt einen Energy Drink namens Pussy Juice. Okay, es sieht wirklich, das ist doch nicht ernst gemeint, Rainer,
das
oder?
Das ist ernst gemeint.
Da ist, also ich, um es euch mal vorzustellen, ich sehe gerade einen, ich würde sagen, ungefähr Aschenbecher großes Objekt. Wie eine Babybadewanne für sehr kleine Menschen. Davor eine Ablage in Textiloptik und einen Ein- und Ausschalter, der wahrscheinlich dazu dient, das Wasser zu erwärmen. Und da kann man jetzt offensichtlich, um die Zeugung weiterer Kinder zu verhindern, seine Eier reinhängen.
Ja.
So schwierig ich das auch finde, inhaltlich.
Ja. Du kannst mit einem Hodenbad verhindern, dass du dich weiter vermehrst.
Wie? Also da soll man dann, bevor man Sex hat, soll man kurz rausgehen zu seiner Partnerin und sagen, warte mal kurz, ich muss mal kurz die Klötze in den Testikusi hängen.
Ich glaub,
und dann sitzt man da und kocht sich 10 Minuten die Nüsse durch. Oder?
Ich glaube, ein hart gekochtes Ei dauert da keine 5 Minuten, sondern geht schneller.
Das Test. Ach Reini, eigentlich müssten wir mal eine Alliteration am Arsch Live-Folge aus dem Sexshop machen. Einfach da reinlatschen. Ich meine, wir würden ja nicht mal, ich habe gerade drüber nachgedacht, ob wir rausfliegen würden, aber ich bin 38, ich darf da ja jederzeit reingehen.
Es gibt ja auch häufiger, oder gab zumindest in den 90ern Pornos, die im Sexshop gedreht wurden.
Wirklich?
Ja, ja, sowas gab's. Gebt uns eine Bühne und ein Mikrofon und wir könnten auch so ein Magma Open Air machen. Ich habe übrigens für mein Audio-Interface, das ich gerade mit habe, ich sitze nämlich gerade mal wieder seit längerer Zeit in Ludwigshafen, habe ich mir eine Tasche gekauft und ohne Scheiß, die ist von Magma. Die Firma heißt Magma, die diese Transporttasche gemacht hat.
Rein, dann guck mal ganz schnell, wie du Samen aus dieser Tasche rausbekommst.
Ich möchte an dieser Stelle unsere Hörer mal an meinem gelegentlichen Leid teilhaben lassen. Warum habe ich mir eine Tasche besorgt, um mein 600 € Audio-Interface mobil durch die Gegend zu tragen? Weil ich quasi gerade schon auf dem ersten Stück meiner Rallye bin, also unterwegs um die Ostsee und damit wir trotzdem gemeinsam noch aufnehmen können.
Hast du dir ein Täschchen gekauft, damit wir weiter aufnehmen können?
Ja, du gähnst, ich glaube es nicht. Ein bisschen mehr Einsatz, Bielendorfer.
Reini, ne? Hör zu, ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden und ich bin wirklich am Limit. Es tut mir sehr leid, meine süßen Mäuse. Ja. Der Basti ist müde, ich weiß. Ich lebe halt nicht diesen Remford-Lifestyle. Ich meine, wir wissen ja, du um 11 Uhr aufgestanden, von diesen beiden heißen Playboy-Bunnies geweckt, links und rechts im Arm, die eine so an deinem Bärtchen rumgeknuspert, gesagt, Reini, beherrscht. Steh auf, wir brauchen Fellatio mit dir. Und du so, nein, ich muss mir erstmal meinen Testikusi. Oh ja, und dann hast du dir die Nüsse in den Testikusi gehangen. Dann hast du deinen Baldo übergestreift. Nee, und hast den beiden erstmal richtig gegeben.
Eigentlich bin ich heute nur um 8 Uhr aufgestanden und 800 Kilometer gefahren, knapp. Das war das Anstrengendste heute.
Jetzt sitze ich
hier, nehme mit dir einen Podcast auf und esse Baklava dabei. Lecker.
Baklava? Ja. Ist das eine Anspielung?
Nein, ich habe ernsthaft Baklava hier stehen, weil ich vorhin beim Türken war Döner holen.
Ich habe vorhin Thunfisch-Ananas-Sucuk-Pizza mit Hollandaise-Soße gegessen.
Boah, ist das widerlich. Ist das widerlich. Da wünsche ich dir, dass du auf einer Pizza Hawaii ausrutscht und dir das Genick brichst.
Ich glaube, dass der Mann, der sie herstellen musste, über diese Bestellung meinerseits auch irritiert war.
Der hat wahrscheinlich zwischendurch draufgekotzt, aber ist egal, hast du nicht rausgeschmeckt.
Aber sie war exzellent, Reini. Und da wurde mir mal wieder bewusst, was für eine Zauberflüssigkeit Sauce Hollandaise eigentlich ist. Die kannst du in alles geben. Ich glaube, du könntest Sauce Hollandaise problemlos auch in so einen, wie nennt man das, so einen Tropf hängen und an den Körper anschließen. Das wäre einfach ein leckerer Tropf, weißt du, man hätte zwischendurch immer so einen leichten Sauce Hollandaise Geschmack im Mund, während man dann
verfettet. Genau, dein Handgelenk würde schmatzen, während das durch die Kanüle läuft.
Ey, wir haben nie über das Thema Pizza geredet, Reini. Jetzt mal ein wichtiges Trendthema. Wir haben nie über das Thema, du hast mir nur erzählt, dass dein Lieblingsessen Pizza ist, aber mir nie gesagt, was deine Lieblingspizza ist.
Oh, ich habe keine Lieblingspizza. Ich variiere ganz gerne. Es gibt verschiedene Pizzen, die ich sehr gerne mag.
Jeder hat doch eine Lieblingspizza.
Dann am liebsten, also nee, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich mag Pizza mit Tomate Mozzarella, also mit frischen Tomaten drauf und Mozzarella.
Ah, eine Caprese, super. Wie wir Italiener das sagen.
Eine Caprese.
Eine schöne Caprese. Oh.
Caprese hier, ne?
Giovanni, mach mir mal eine schöne Caprese, du alten Itaka.
Ansonsten die klassische Salami-Pizza verfeinere ich gerne mit Oliven.
Mit Oliven, du bist ja wirklich, also ist ja wirklich frech, was du für Ideen am Herd hast.
Ja, aber hallo, ne? Und ansonsten,
also du bestellst Oliven dazu, schwarze aber natürlich.
Die schwarze Oliven ab auf die Pizza drauf. Oder auch sehr gerne mit Parmesan, Rucola und Schinken drauf. Rucola, der Salat, von dem Reinhard Grebe mal die wundervolle Textzeile getextet hat, Trendsetter machen Rucola zum Trendsalat oder so, wenn Unkraut aus dem Ausland kommt, hat's Glück gehabt.
Hat er nicht Unrecht, weil wenn man ehrlich ist, ich habe mich irgendwann mal an Rucola überfressen. Rucola gilt als der belastetste Salat überhaupt, also irgendwie zieht er irgendwas aus der Erde, was andere Salate in sich nicht so speichern. Und zweitens muss man den jedes Mal ordentlich putzen, weil sonst schmeckt er echt wie Arsch.
Ja.
Ich habe auch ganz früher mal, das war für mich so die Reise in die große weite Welt, wo man sich wie ein aparter Franzose oder Italiener gefühlt hat,
wenn man auf seine Medium-Pizza mit, wie heißt es denn jetzt hier?
Scheiblettenkäse.
Nein, Scheibletten, also nein. Aber wenn man Rucola und Parmaschinken und Rucola, das war, wenn du meinem Vater das hinstellen würdest, der wüsste nicht, wie man das essen soll. Der würde denken, da ist ein Salat auf seiner Pizza gestorben, ja. Weißt du?
Hat er ja nicht ganz unrecht.
Für mich früher auf jeden Fall die große weite Welt. Irgendwann habe ich mich überfressen dran. Und für mich beste Pizza immer noch, da scheiße ich auf die Weltmeere, eine ordentliche Tonne mit Zwiebeln.
Bah, kann ich nicht mehr. Ich kann keinen.
Du kannst keine Tonne mehr essen.
Nein, geht nicht mehr. Hat mit einem Abend zu tun, als wir, das war zu unserer Netzwerkzeit.
Oh ja, hast du erzählt, die genau. Horror, wo ihr ein Kilogramm Thunfisch drauf verteilt habt.
Wir hatten halt eine Dose Thunfisch. Die Dose war halt aus der Metro.
Sich an was überfressen, das kann passieren.
Ja.
Kennst du das nicht, wenn man irgendwas isst und dann springt das während des Essens um von auf lecker auf eklig? Das hatte ich letztens bei Sushi.
Echt?
Ich mag kein Sushi. Ich hatte so krosses Sushi, also was so durchgebacken ist.
Ah.
Und die ersten zwei, drei Bissen, weil es warm war, dann mag ich das halbwegs, waren okay. Und dann wurde es von Bissen zu Bissen ekliger, weil es immer fischiger wurde und ich mal Fisch überhaupt nicht mag. Und das war
Sushi nicht so gut.
Nee, Sushi nicht so gut für mich so. Ne? Also ich kann mit diesen Algen und so ein Kruppzeug, was da reingedrückt ist, kann ich einfach nichts anfangen.
Ah, Thunfisch. Also Thunfisch-Sushi geht. Das esse ich sehr gerne, aber das ist, glaube ich, auch das unethischste Sushi, das man essen kann.
Relativ unethisch, definitiv, weil viele gibt es ja nicht mehr von diesen Thunfischen.
Deshalb sind sie auch so lecker.
Diese leckeren Thunfische. Hey,
Thunfisch ist tatsächlich lecker. Während ich auf der großen Reise bin, ne, was machst du in der Zeit?
Ich bin auf einer viel größeren Reise. Weißt du, weil mein Baldu ist immer größer als dein Baldu, Reini.
Was machst du?
Ich fahre in eine der letzten real existierenden kommunistischen Staaten der Welt, in das wunderschöne Kuba.
Ach so,
genau, Kuba. Magdeburg. Ich meine Magdeburg. Ja. Ich fliege nach Kuba mit Frau zusammen, weil ich dort für ein TV-Projekt arbeiten werde. Und ich habe gesagt, nicht ohne meine Lady. Und deswegen reisen wir am Montag gemeinsam nach Havanna. Eieiei.
Ja, schön Zigarren drehen. Und, und jetzt möchte ich meine Geschichte von vorhin wieder aufgreifen mit diesem Case, das ich für mein Audio-Interface besorgt habe, weil ich ja um die Ostsee fahre und dachte, wir sollten in der Zeit weiter aufnehmen. Das ist alles noch nicht schlimm. Wenn man jetzt bedenkt, dass einer unserer Geschäftspartner vor etwas mehr als einem Monat fragte, du, wollt ihr eigentlich Urlaub machen oder eine Pause oder so mit Alliteration am Arsch irgendwie so ein, zwei Folgen aussetzen? Und du dann großspurig sagtest, nö, kein Ding. Und du mir dann irgendwie zwei Wochen später sagst, ich bin übrigens auf Kuba. Und ich dachte mir nur so, what the fuck?
Reini, das nennt man Arbeitsethos. Verstehst du das nicht?
Ja, das Zeitverschiebung, du dummes Stück. Scheiße.
Es sind nur 6 Stunden.
Ja, super.
Reini, da musst du...
Du kriegst es nicht hin. 6 Stunden.
Ich kann immer gut zwischen...
Wollt ihr irgendwo hinfahren? Ah, nee. Ach komm, ich fliege auf Kuba. Alter. Weißt du was? Die Folgen nummerieren wir nicht durch. Die nennen wir einfach Alliteration am Arsch der Welt. Das ist...
Also, ich kann immer sehr gut zwischen 8 und 9 Uhr morgens, weil danach muss ich halt zum Drehen fahren. Das ist doof. Das bedeutet für dich, du müsstest parat sein zwischen 3 und 4 Uhr nachts.
Ja, genau.
Ich denke, das ist ja für jemanden wie dich, der nichts zu tun hat, den ganzen Nacht lang auf alte Ingrid Steger-Pornos onaniert, eigentlich eine gute Sache. Mal ganz ehrlich,
das ist wahrscheinlich wirklich kein Problem, weil zu dieser Zeit werde ich höchstwahrscheinlich am Polarkreis sein und da geht die Sonne eh nicht unter.
Das wird Folgen werden. Oh Mann, ey. Ja, das war nicht so klug zu sagen, wir nehmen weiter. Aber ich muss, Reini, ich fühle mittlerweile, das ist kein Witz, als du letzte Woche, das war ja eine der größten Problemsituationen, die wir im Rahmen von Alliteration am Arsch hier erlebt haben. Ich würde es schon durchaus als größten anzunehmenden Unfall, als GAU bezeichnen, als du in deiner nicht enden wollenden Nachlässigkeit die Folge nicht um 0 Uhr nachts zur Verfügung gestellt hattest.
Ich hau dir gleich so aufs Maul. Nee, ich bin gerade nicht so weit weg. Köln ist, also in 3 Stunden bin ich in Köln.
Ja, wie viele Menschen hast du enttäuscht, Remford? Wie viele Tausende von Menschen, die nachts um 0:01 am Sonntag da saßen mit Tränen in den Augen, ihren Podcast-Player reaktiviert haben, immer und immer wieder, immer aufs Aktualisieren-Zeichen. Und denkst du, die neue Folge ist Folge 192 von Alliteration am Arsch, wurde in ihren Player geladen? Nein. Und woran lag das? Dass du wieder auf irgendeiner, weiß ich nicht, Venus-Messe mit deinem VHS-Rekorder.
Ich war in der deutschen Botschaft,
verdammte Scheiße. Ja, genau, deutsche Botschaft. Wieder auf der Venus-Messe irgendwie die gespreizten Schamlippen von Vivian Schmidt abfilmen musstest. Wir wissen alle, was da läuft, Reini. Du wieder mit so einem speckigen Ledermantel und so einem übergeworfenen Jäckchen und so einem lustigen Hütchen und der schlecht sitzenden Brille
schwitzen. Ich hab noch andere Sachen zu tun. Also ne, du bist nicht der einzige Mensch in meinem Podcast-Universum. Einer der speckigsten und schleimigsten, aber ne, jeder braucht den Onkel im Trenchcoat an der Ecke.
das ist richtig, Reini. Ja. Jedenfalls hast du letzte Woche erst um 15 Uhr geliefert und das war schlimm für die Menschen. Da fehlte was. Da fehlte ein Mosaik in der Biografie. Ja, richtig, aber das habe ich, als ich jetzt Kuba geplant habe, habe ich für mich natürlich entschieden, ich kann dem Publikum das nicht zumuten. Eine Woche ohne Alliteration. Ja, es gibt Leute, wir sind das einzige Lebenselixier, was die sind jede Woche kurz davor, den Kopf in den Backofen zu halten. Und dann erscheint die neue Alliteration am Arsch und dann sagen die, ey, jetzt habe ich wieder Kraft für eine Woche. Die Jungs tragen mich da durch. Die sind meine Phönixe aus der Asche, verstehst du? Und deswegen können wir das nicht ruhen lassen, Reini, weil wir letztlich am Ende doch einen Bildungsauftrag haben, verstehst du?
Ja, ich versuche dich seit, ich weiß nicht wie viele Episoden zu bilden, aber irgendwann ist er mal gut.
192.
Apropos Bildung, ich war letztens mal wieder zu Gast beim Loffi.
Oh, Grüße bitte.
Der die Folgen immer so wunderschön nennt, der Doktor und der Idiot.
Auf wen bezieht sich das Idiot?
Das weiß ich auch nicht. Du bist gar nicht da. Aber trotzdem, wir haben uns über den Darwin Award unterhalten.
Der wundervolle Darwin Award. Menschen, die sich auf unterschiedliche Arten und Weisen aus dem Leben geflockt haben.
Ja, das ist, hast du einen Lieblings-Darwin Award oder einen, da habe ich mit dem Löffel nämlich auch drüber gesprochen, ob wir einen Lieblings, so makaber das ist.
Ich weiß nicht
aber
mehr. Ja, also nö. Also ich glaube zwei Sachen. Einmal der Mann, der konnte aber nichts dafür, dem sie Bauschaum in die Gummistiefel gefüllt haben. Und also um ihn zu überraschen, irgendwie Junggesellenabschied, alle hatten grüne oder gelbe Gummistiefel an und dann haben sie ihm irgendwie, haben sie ihm da Bauschaum reingegossen, haben ihn besoffen einpennen lassen. Ja, und am nächsten Morgen waren seine Füße abgestorben und seine Beine bis zum Oberschenkel.
Ja.
Das fand ich schon ziemlich heftig.
Aber der ist dabei nicht umgekommen, oder?
Ich weiß es nicht mehr, ob der dann im Umkehrschuss irgendwie an einer Wundrose oder sowas verreckt ist. Mhm. Aber auf jeden Fall waren die verletzt. Also er hat beide Beine verloren. Das ist schon ziemlich schlimm.
Ja, aber Darwin Award gibt es ja nur für Leute, die sich selber umgebracht haben oder unfruchtbar gemacht haben. Also ihre Gene aus dem Genpool entfernt haben.
Ihre Gene? Das hast du aber schön gesagt, Rein. Also was ist dein Lieblings-Darwin Award-Titelträger?
Ich war mir, als ich mit dem Loffi aufgenommen habe, nicht ganz sicher, ob der im Bereich Urban Legend war oder wirklich stattgefunden hat. Hat er aber wirklich im Rahmen des sogenannten Demon Core, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Hast du das mal gehört?
Nee,
Demon Core?
Überhaupt nicht, nee.
Das war ein Plutoniumkern im Rahmen des Manhattan Projects. Also Manhattan Project war die Erfindung quasi.
Robert Oppenheimer.
Ja genau, der Bau der Atombombe. Und die hatten verschiedene Kerne. Und es gab einen Plutoniumkern, mit dem halt auch Versuche gemacht wurden. 6,2 Kilo schwer. Da haben die, ich glaube, Reflektorschalen aus Beryllium oder so drum gepackt, ne? Also um halt die Strahlung zu reflektieren und den näher an seine kritische Masse, also an seinen kritischen Zustand zu bringen. Und da gab es einen Unfall, der wirklich unglaublich dumm war, von einem Wissenschaftler, der halt diese Schalenhälften mit der Hand zusammengeführt hat. Ne, und dann gesehen hat, wie die Strahlung anstieg und dann quasi mit dem Schraubendreher abgerutscht ist, die beiden Hälften zusammengeknallt hat und einmal kurz dadurch so viel Strahlung freigesetzt hat, dass er daran verreckt ist.
Oh fuck, ernsthaft?
Ja, der ist innerhalb von ein paar Tagen an der Strahlendosis gestorben und also an der Strahlenkrankheit. Und dieser Core heißt Demon Core als Spitzname, also Dämonenkern, weil so ein ähnlicher Zwischenfall nochmal passiert ist. Also ich glaube, da hat jemand irgendwie die Hälften fallen lassen oder so, also diesen Kern fallen
Gott,
lassen.
Oh Gott, das ist ja fürchterlich.
Und ist dabei auch drauf gegangen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So radioaktive Strahlung gehört zu den Dingen, wo man einfach immer dankbar ist, dass man sich sehr weit weg davon befindet.
Ja,
weil ich finde den Gedanken, dass der Tod einfach unsichtbar, unspürbar, unriechbar und nicht wahrzunehmen ist, bis zum Moment, wo der Geigerzähler ausschlägt,
ja,
das ist schon Horror, ne?
Ja, du merkst es ja nicht mal direkt, ne? Ich meine, bei Tschernobyl, das ist in der Serie übrigens sehr, sehr schön dargestellt. Tschernobyl, die Serie.
Mit den Feuerwehrmännern,
super,
ne?
Super gut sehenswert. Ja, mit den Feuerwehrmännern. Das ist wirklich sehr realistisch und gut dargestellt. Du merkst nichts davon. Du kannst halt hingehen, hast so ein Stück Graffiti in der Hand, denkst so, oh, das ist aber warm. Ne? Und 5 Minuten später ziehst du einen Handschuh aus und deine halbe Hand zerfällt, so in etwa. Und du verreckst halt ein paar Tage später. Und Strahlenkrankheit heißt jetzt nicht, dass du irgendwie verbrennst oder so, sondern dass halt dein Gewebe so stark geschädigt wird, dass deine Zellen nicht mehr richtig funktionieren. Genau.
Ist, ne?
Und du irgendwann nur noch anfängst, Blut zu kotzen und irgendwann stirbst.
Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, die beeindruckendste oder bedrückendste Szene finde ich, wo, also Feuerwehrmänner, die offen mit Graphit und sowas hantiert haben, ne, haben halt unglaubliche Strahlenmengen abbekommen, gehen dann ins Krankenhaus, werden dort behandelt und ihr Zustand bessert sich sogar nochmal. Ja. Und dann, nachdem sie auf einmal wieder laufen können, auf einmal wieder sehen können, sterben sie dann trotzdem ganz schrecklichen Tod. Es gibt ja auch so eine, ich glaube, das nennt sich Ghost Mushroom oder so. Es gibt eine Pilzart, die genauso funktioniert. Also jetzt nicht wie Strahlenkrankheit im Sinne von, dass du verstrahlt bist, aber du isst diesen Pilz, dir wird sehr übel, dann wirst du auf einmal wieder kerngesund, merkst nichts. Und in der Zwischenzeit löst sich dein gesamtes Inneres auf und dann stirbst du unvermittelt. Mm. Und das ist ja schon krass. Also das ist ja schon wie, nicht für die Betreffenden, aber fürs Umfeld. Also wie traumatisierend muss die Situation sein. Wo wir übrigens gerade bei Darwin Award waren, schöne Tötungsszenen. Ich habe mir die neue Staffel von The Boys angeguckt.
Ich
große
nicht,
Empfehlung.
Habe ich noch nicht gesehen.
Ich spoiler jetzt nicht die Serie, ich spoiler nur die ersten 3 Minuten, weil das kann man jetzt wirklich, da nimmt nicht viel vorweg. The Boys spielt ja in einem parallelen Universum, eigentlich zu unserer jetzigen Zeit, in dem Supes leben, also Superhelden. Und eigentlich die sehr coole, sehr interessante Grundidee, auf der ja auch der Comic basiert ist, wären denn Superhelden, wenn sie diese krassen Fähigkeiten haben, ultra stark zu sein, fliegen zu können, wären das denn gute Menschen?
Ja.
Und eigentlich ist ja viel naheliegender, dass sie das nicht sind. Eben, weißt du, dass im Marvel Cinematic Universe alle mit diesen extremen Fähigkeiten gesegnet sind und dann noch so gute Menschen, ist ja unrealistisch. Sondern
ja.
Eigentlich verführt dich das ja zum Narzissmus. Es verführt dich dazu, dich über andere zu stellen.
Und auch keine Probleme zu haben, ne? Also nicht depressiv zu sein oder so. Das fand ich bei Watchmen auch so schön. Dass, weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Ja, klar.
Dass da die Superhelden nicht einfach nur Superhelden waren, sondern genauso Bösewicht oder Menschen mit harten Problemen wie halt in der Realität auch. Und das ist bei The Boys tatsächlich auch sehr ähnlich.
Und The Boys ist ja im Gegensatz zu Watchmen, Watchmen ist ja fast schon so ein bisschen philosophisch und The Boys ist ja nur wirklich voll auf die 12. Und die erste Szene der neuen Folge ist, also ich dachte, ich sehe nicht richtig, ein schwules Pärchen, das auf einer Party Sex hat in einem Nebenzimmer und einer von den beiden ergibt sich schon relativ schnell als Sub zu erkennen und ist in der Lage, sich so auf Ant-Man-Größe zu schrumpfen. Und dann wird irgendwie die Kamera umgeschaltet und er wird halt zu so einem winzigen Menschlein auf einer Tischplatte und man denkt so, was macht der andere jetzt? Und er so, ja, ich will dich in mir haben, ich will dich in mir haben. Und dann läuft er ihm vorne in die Pimmelspalte rein als Ant-Man.
Oh Gott.
Und streichelt die Innenseite seiner Harnröhre und du guckst das und denkst so, what the fuck, Jugends, also jetzt ist aber mal gut. Und dann, jetzt kommt der Hauptpart, der andere, dem geht richtig einer ab dabei und dann niest der Typ, also der kleine, verkleinerte und entfaltet sich wieder auf volle Größe und sprengt ihn von innen heraus. Also er fliegt
ja,
halt einfach
wie
vom Sack.
Wie Lehrer Lempel.
Wie Lehrer Lempel, nur in der Extremvariante. Und du sitzt da und denkst so, wow, wir sind einen echt weiten Weg gekommen. Von From Dusk Till Dawn wurde damals indiziert zu, ich kann mir bei Netflix problemlos, oder das ist glaube ich Amazon Prime, problemlos reinbeamen, wie jemand aus der eigenen Harnröhre heraus in die Luft gesprengt wird.
Der Pimmelsprenger, ne? Wer kennt ihn nicht?
Der gefährliche Pimmelsprenger-Sub, ja, genau. Übrigens wirklich extrem empfehlenswerte Serie. Also für jeden, der es gerne drastisch mag, Für mich der beste Konflikt innerhalb der Serie, ich glaube, wir haben irgendwann auch schon mal drüber gesprochen, ist Homelander. Ist also so die Entsprechung des Supermans, ganz eindeutig. Er trägt die amerikanische Flagge als Anzug. Er ist im weitesten Sinne das, was Superman auch ist, unsterblich. Er kann fliegen, er kann Lasern aus seinen Augen schießen. Ja. Und er ist sicherlich die verdorbenste und ekelhafteste Figur in der ganzen Serie.
Ja.
Und die Darstellung dieses Darstellers, also Anthony Starr, der den spielt, der aus Neuseeland kommt und vorher eigentlich nur in einer bemerkenswerten Serie, die ich nicht gesehen habe, mitgespielt habe, in Banshee, die ist so preiswürdig, das ist so irre gespielt, weil du die ganze Zeit immer, der ist wirklich aufs Übelste verachtenswert, also der hat keine menschlichen Werte, der verhält sich wie ein kleines bockiges Kind, der ermordet Leute einfach nur, weil er es will, und trotzdem schafft es dieser Schauspieler immer so eine Grundsympathie für ihn zu lassen, dass du immer noch irgendwie dich freust auf die Szenen. Er ist ein absoluter, das nennt man ja im Englischen Stil oder Scene-Stealer, also jemand, der einfach Szenen klaut, wo du so sitzt und denkst so, ich habe nur Bock, diese Szene jetzt zu sehen, weil er dabei ist.
Mhm.
Reini?
Ja,
du bist noch da.
Ja, ich bin noch da. Ich habe gerade überlegt.
Die ersten Staffeln hast du aber gesehen, oder?
Ich habe die ersten beiden gesehen, aber ich glaube, ich müsste mir, weil es schon so lange her ist, dass ich die zweite gesehen habe, ich müsste mir nochmal wahrscheinlich auf YouTube so ein Recap angucken.
Es kommt eh ein Recap am Anfang der Staffel. Okay. Also, brauchst du nicht. Und so komplex ist es ja dann auch nicht, ne? Also,
ja,
aber fette Empfehlung.
Ich habe in den letzten Tagen immer, wenn ich mit meiner Frau abends zusammengesessen habe und wir irgendwas geguckt haben, haben wir uns durch die, ich glaube, wir sind gerade in der letzten Staffel von Suits gekämpft. Hast du Suits? Die ersten Staffeln sind sehr sehenswert, also finde ich auch wirklich sehr gut. Richtig, bis sie irgendwann den Prinz geheiratet hat. Natürlich nicht. Also die Serie an sich fand ich ganz gut, aber ich glaube jetzt die letzte Staffel, also irgendwann ist auch einer der Hauptdarsteller nicht mehr dabei, beziehungsweise zwei, unter anderem Meghan Markle ist nicht mehr dabei, warum nur? Da wird irgendwann mit so kruden Story-Arcs, die irgendwie parallel laufen, die so wirklich überflüssig sind, da ist dann so irgendwann vorbei. Aber dann hat man schon so weit geguckt, dann will man sich durch die letzten Folgen auch noch durchquälen. Aber danach steht The Boys ganz oben. Werden wir wahrscheinlich jetzt irgendwann auf der Rallye auch mal unterwegs gucken.
Beamt euch das mal rein. Fette Empfehlung. Auf jeden Fall ein richtig gutes Ding.
Ich hab Obi-Wan weitergeguckt.
Ich habe Obi-Wan noch gar nicht gesehen.
Also Obi-Wan finde ich auch sehr sehenswert bisher.
Ich bin einfach kein gibt es eigentlich einen Begriff? Also es gibt die Trekkies und bei Star Wars Fans gibt es die, gibt's nicht, ne? Starries gibt's nicht.
Nee, ich glaube nicht.
Oder? Gibt es? Nee, ne? Es gibt keinen Begriff für Star Wars Fans. Nicht. Aber ich bin natürlich mit der ersten Trilogie aufgewachsen. Klar, ich war zu jung, um sie im Kino zu sehen. Aber mein Papa hat mir natürlich damals Teil 3 bis 6 gezeigt, ne? Also aus dem heutigen Kanon. Und das war eine der stilprägendsten Filme für meinen Filmgeschmack, zusammen mit Indiana Jones und Zurück in die Zukunft. Und trotzdem ist mein Fantum dafür irgendwann verwässert worden. Ich weiß nicht warum. Oder wie, weil es gab ja immer wieder gute Neustarts in dem Bereich, gute Sachen, die gedreht wurden. Und diese krasse Star Wars Welle, die wir jetzt letztlich durch den Kauf von Disney haben, weil Disney hat ja Milliarden für die Rechte an Lucas abgetreten. Das liegt natürlich daran, dass Disney ein großes Interesse daran hat, dass ihr Einspielergebnis wieder oder dass das Geld, was sie ausgegeben haben, auch wieder reinkommt.
Ja, also ich kann das nachvollziehen, dass diese Faszination von Star Wars nachgelassen hat. Mir ging es schon so, Episode 1 bis 3 war halt damals so, waren halt neue Star Wars Filme und deshalb irgendwie toll, das mal zu sehen. Ich fand Episode 2 und 3 auch gar nicht so übel, muss ich sagen. 1 mit Jar Jar Binks und so, darüber müssen wir nicht reden. Die Teile, die dann danach jetzt noch kamen, also 7, 8 und 9, 7 habe ich ja im Kino, haben wir ja zusammen gesehen, 8 und 9 habe ich nicht mal mehr im Kino gesehen, irgendwann mal auf der Couch und selbst da habe ich da gesessen und dachte so, das ist aber echt nicht mehr so das Wahre. Wohingegen Sachen außerhalb, also die im Star Wars Universum gespielt haben, aber die eigentliche Geschichte nicht so sehr berührt haben, wie zum Beispiel Rogue One, fand ich super gut, sehr guter Film. Sowas wie Mandalorian fand ich auch großartig. Book of Boba Fett war ein bisschen lahm.
Und sagen jetzt, komischerweise alle über Book of Boba Fett.
Ja,
alle.
Das war nicht so pralle. Fand ich jetzt zumindest. Und aber Obi-Wan finde ich aktuell tatsächlich wieder sehr gut.
Ist auf jeden Fall mein Lieblingscharakter. Nein, aber Obi-Wan ist natürlich mein Lieblingscharakter der Star Wars-Serie. Es ist nicht Luke, es ist, ja, oder Han Solo ist natürlich auch weiter vorne. Aber ich habe noch nicht mal den Han Solo-Film gesehen, weil ich irgendwann mich aus diesem riesigen Kommerzkreis der ganzen Star Wars-Franchise ausgelockt habe, weil ich da nicht mehr connecten konnte. Und ich wüsste gerne, wo ich wieder anfange, aber ich glaube, ich werde mir jetzt als nächstes mal die jetzige Serie anschauen, weil die Kritiken dafür sind ja extrem positiv.
Ja, Obi-Wan, muss das Baklava mal wegstellen, Obi-Wan ist wirklich gut. Also, finde ich, kann man sich ganz gut angucken. Spielt halt im Grunde direkt nach Episode 3. Also wo Darth Vader zu Darth Vader wirklich geworden ist. Luke und Leia sind Kinder. Und erzählt so ein bisschen die Geschichte, wie Obi-Wan halt zu diesem alten Einsiedler geworden ist, der halt in Episode 4 ist.
Habe ich dir die Alec Guinness-Geschichte je erzählt? Ja, ne? Dass Alec Guinness damals gesagt hat, er sollte dann irgendwie 20.000 Pfund oder so bekommen, hohe Gage für die
Hat
er gesagt, ne, irgendwie 1,15% oder so bekommt er vom Einspielergebnis. Und das hat dazu geführt, dass Alec Guinness, der den damaligen Obi-Wan gespielt hat, einfach mal mehr mit diesem einen Film, in dem er, glaube ich, 25 Minuten auftaucht, verdient hat, als in seiner gesamten Filmkarriere.
Ja.
Das ist schon ein sehr kluger Schritt von ihm gewesen. Hat er auch nicht selber mit gerechnet.
Der war gut.
Jack Nicholson hat damals auch bei Batman rausgehandelt, dass er an den Gewinnen beteiligt wird.
Ich glaube, das hattest du in der letzten Folge, hast du mir das sogar erzählt.
Wow, okay, jetzt werde ich langsam wirklich
dement. Ja, du wirst alt.
Das ist der Zeitpunkt, Reini, wo wir ins Bubu-Bettchen gehen. Bei mir, ich habe ja schon abgegeben. Das tut mir so leid, ihr süßen Mäuse. Ich bin einfach müde gerade. Es wird Zeit fürs Bett. Hände über der Bettdecke und schön von Baldu, vom kleinen Chuck träumen.
Ja.
Aber bloß nicht anfassen. Das war wieder eine sehr schöne Folge Alliteration am Arsch. Entschuldige, wenn ich nicht mit der gleichen sexy Energie reingegangen bin, mit der ich das sonst kann. Nächstes Mal ziehe ich mir einfach 2-3 Lines und dann power ich hier durch.
Ja, ich bitte darum.
Wieder Wolf of Wall Street. Ja.
Auf
Drogen bin ich noch viel besser.
Du bist auf Kuba, da wirst du sie bekommen, oder?
Da werde ich sie bekommen, also, richtig. Deswegen.
Wenn ich bei der nächsten Folge nicht höre, dass du eine Zigarre im Mund hast, dann werde ich, dann glaube ich nicht, dass du wirklich auf Kuba bist. Ich glaube, dann willst du dich einfach nur verabschieden.
Hast du schon mal eine Zigarre geraucht?
Ja, natürlich. Ich war doch früher, also ich habe doch früher geraucht. Ich hatte zum Abi, beziehungsweise immer, wenn es Zeugnisse gab, gab es eine Zigarre danach. Und an Silvester auch
Silvester
immer. Weil man,
die billige Tankstellen-Zigarre.
Die gute Independent.
Hatten wir auch. In so einer Metallhülle die. Oh Gott,
weil man damit
gut
Böller anmachen konnte und so. Deshalb die auch immer zu Silvester.
Stimmt, damit konnte man Böller anmachen, aber im Rückblick trotzdem völlig absurd.
Ja,
16-Jährige mit einer Zigarre im Mund.
Total bescheuert. Ich weiß noch, von Kuba, eine Freundin von mir war mal auf Kuba und hat mir per Post ein paar Zigarren geschickt, die ich meinem Bruder damals noch geschenkt habe, weil der ich weiß gar nicht, also der raucht nicht mehr, aber ich glaube so eine Zigarre hin und wieder mal zum Whisky aus seinem Humidor. Ja, er ist Lehrer, bevor du fragst.
Oh, wow, okay, er hat einen Humidor.
Er hat einen Humidor.
Wenn ich Zigarre rauche, dann rauche ich Zigarre auch ernsthaft.
Ja, richtig.
Ein Humidor ist nichts anderes als ein kleiner Kasten, in dem halbwegs ordentliche Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist, oder?
Ja, richtig, genau. Wo du dann aber auch so kleine, da gibt es jede Menge Zubehör zu, wo du ein kleines Thermometer drin hast, ein Luftfeuchtigkeitsmesser, dann so kleine Pellets da reintust, damit auch die Luftfeuchtigkeit da drin stimmt und so.
Das braucht man unbedingt. Sonst schmecken mir meine Zigarren weg. Man kann sich in alles reinhören. Ich habe letztens einen Humidor-Laden auf den Kölner Ring gesehen, habe mich auch gefragt, so wie groß ist die Zielgruppe für diesen Laden? Wie viele Leute bleiben stehen und sagen, wow, ich habe das Gefühl, ein Humidor, der fehlt mir noch.
Ja,
ich bin da komplett raus. Es ist der gute alte Tabakladen, Reini, der ist ja jetzt, wo man Lungenkrebs entdeckt hat, das kannte man ja früher gar nicht, ist ja jetzt auch ausgestorben. So
Nein, das stimmt nicht. In Österreich nicht. In Österreich gibt es die noch und zwar reichlich, weil Tabak da nicht in Supermärkten verkauft wird.
Und das ist natürlich als Geschäftszweig für dich super. Dann genau, also es, muss man ja so gesehen dahin gehen. Du kannst im Supermarkt, kannst du dir an der Kasse keine Kippen
ziehen?
Nein,
kannst
oder?
Du nicht. Du musst dafür in einen Tabaktrafik.
In einen Tabaktrafik.
Genau, Trafik, und in diesen Trafiken bekommst du unter anderem auch Parktickets und so weiter. Aber das sind so die klassischen Tabakläden. Also Tabak bekommst du nur in diesen Läden.
In meiner Heimatstadt in Gelsenkirchen-Rotthausen gab es einen Tabakladen, der war gleichzeitig die Poststelle und ein Reisebüro. Und da arbeitete ein einarmiger alter Opa, der im Zweiten Weltkrieg seinen Arm verloren hatte. Und ich fand es immer so faszinierend, dass da diese ganzen Zigarettenpackungen aufgereiht waren. Ich habe mich damals schon gefragt, und ehrlich gesagt frage ich es mich als Nichtraucher bis heute, ist es wirklich ein eklatanter Unterschied im Geschmack? Schmeckt man wirklich einen Unterschied zwischen Marlboro und West oder West
also
und Pall Mall?
Also ich habe damals viel geraucht und ich weiß nicht, ob ich damals eine Marlboro von einer West oder so hätte unterscheiden können. Aber du kannst schon irgendwie eine Marlboro-Zigarette von einer Fairplay oder so unterscheiden. Oder halt irgendwie, was weiß ich, wenn du so eine Rothändle oder Gouloir Caporal, die kannst du auch unterscheiden, weil da ziehst du zweimal dran und dann wird dir schwindelig und du liegst irgendwo in der Ecke.
Ich kenne jemanden, der seit 70 Jahren, der ist jetzt 78, also als kleiner Junge in Gelsenkirchen hat er begonnen, er lebt immer noch, seit 70 Jahren Rothändle ohne Filter raucht.
Ja.
Und das ist schon eine Ansage. Also,
wir haben hier früher immer so schön gesagt, der Weg zur Lunge muss geteert sein, damit der Tod nicht stolpert. Ne?
Das war ein sehr schönes Abschlusswort für die heutige Folge Alliteration am Arsch. Wir haben euch sehr lieb, bleibt gesund, ihr Mäuse. Reini, willst du dir noch einen Song wünschen?
Oh, will ich mir noch einen Song wünschen? Irgendwas, ich hätte jetzt irgendwas mit Kuba nehmen sollen, ne? Aber dafür bin ich nicht.
Oh ja, Brenda Vista Social Club, natürlich, der Klassiker, Reiner.
Ach, schön.
Mittlerweile sind sie alle tot, glaube ich. Ich glaube, es lebt fast keiner mehr. Ich habe den Film auch nie gesehen, nur die Musik gehört. Ich weiß gar nicht, was da vor sich geht. Aber packen wir einfach den Brenna Vista Social Club drauf rein.
Ich müsste jetzt irgendein finnisches Black Metal oder so raussuchen.
Genau.
Da hab ich nur Angst, dass ich aus Versehen irgendeine Band nehme, die zufällig noch Nazis sind oder so. Kann ja passieren.
Das kann im finnischen Black Metal leider schnell passieren. Wenn du jetzt Mayhem, kennst du die Band Mayhem?
Ja, sag mir zumindest was, der Name.
Die haben sich irgendwann wahnsinnig zerstritten, waren glaube ich auch Finnen und Norweger. Da hat sich der Sänger erschossen selbst.
Ah, doch, ja. Und die anderen haben das auf dem Plattencover benutzt, dann das
haben,
Bild
die
von
haben
ihm.
Allen Ernstes, die haben allen ja. Ernstes das Plattencover mit einem Bild von ihm, wo ihm die Gehirnhälfte raushängt, weil er sich ins Gesicht geschossen hat, haben sie als Plattencover verwendet, bis seine Familie geklagt hat und gesagt hat, habt ihr das eigentlich nur alle? Also ich meine, weißt du, Nirvana wäre auch nicht gekommen auf die Idee, irgendwie die Best-of ihrer Alben irgendwie mit einem Bild vom toten Kurt Cobain zu bewerben. Aber da sind die Finnen halt einfach mal ein bisschen anders unterwegs.
Worauf ich mich ja freue oder sehr freue, Alkohol ist da ja teuer, das finde ich nicht schlimm, weil ich habe eh nicht vor, was zu trinken oder ich trinke ja eh nicht viel. Aber ich freue mich auf diverse Sorten Lakritz. Ich bin ein großer Lakritz-Fan. Lakritz.
Unzeugungsunfähig. Ja, von Lakritz funktioniert der Striezel nicht mehr, Reini.
Dann lutsche ich meine Lakritz-Schnecke und hab dabei meine Balls im Ball, also hier im Testikusi hängen.
Oh Gott. Reini, um deine überbordende Sexualität gefangen zu halten, brauchen wir Lakritz, ne? Und den Testikusi, definitiv. Und jetzt verabschieden wir uns endgültig.
Ich will noch Musik. Ich hätte gerne irgendwas von Taking Back Sunday. Da muss ja auch gute Musik auf die Liste, ne?
Wir wissen beide das jetzt gleich, ne? Dass dann wieder kommt, hatten wir schon. Ich kenne die Band. Ja, 100 Pro. Ich kenne den Band nämlich jetzt auch schon. Warte. Oh, scheiße, jetzt habe ich zur Warteschlange hinzugefügt. Das war doch keine Absicht. Oh. So, warte. Ja, natürlich. Gibt's schon den Song. Dann nehmen wir den zweiten. Cute Without the E.
Ansonsten kannst du auch, Silverstein hat ein neues Album draußen. Das ist auch sehr schön.
Nein, ich habe schon hinzugefügt, Reinhard. Nächste Woche darfst du dir wieder was wünschen. Das war die dieswöchige Folge von Alliteration am Arsch. Eine etwas müde Folge. Es tut mir leid. Nächstes Mal werde ich wieder verschreibungswichtige Medikamente konsumieren, damit ich schön wach bin.
Es liegt nur daran, dass wir Mitternacht haben und du vorher Bratwurst und Baklava aufgenommen hast, weil das dir wichtiger ist als ich.
Das ist richtig, Reini. Damit verdiene ich auch verdammt viel Geld.
Hast du mal auf die letzten Rechnungen geguckt?
Hast du mir wieder Rechnungen geschrieben?
Nein, du schreibst. Ach, ist egal. Ist egal.
Ich hab dich lieb, du kleine Lakritz-Schnecke. Passt auf euch auf. Tschüss.
Tschüss.
gelacht, aber unter meinem Niveau.